Ich habe für heute Morgen, oder Gott hat für heute Morgen, einen speziellen Text rausgesucht. Vielleicht stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Gerd, bin hier in der Gemeinde seit über 6 Jahren und wir leiten das hier im Team, die Gemeinde. Genau, und heute Morgen habe ich so bei mir gedacht, Mensch, Heiland, da hast du mir einen Text vor einiger Zeit aufs Herzen gelegt und jetzt wird's heute richtig warm. Wie werden die, die heute kommen zum Zuhören, wie werden die damit umgehen? Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, ich lese euch das zunächst mal in einer komplizierten Übersetzung vor, damit es auch richtig schwer wird, wenn es so heiß ist. Unser Text steht in Lukas Kapitel 6, Abvers 37. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütteln. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr jemanden zumesst, wird euch wieder zugemessen werden. Jesus sagte ihnen ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Der Jünger ist nicht mehr als sein Meister. Jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie sein Meister. Was siehst du, den Splitter mit dem Auge im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist. Im Lukas-Evangelium Kapitel 6 fängt Jesus an, seinen Nachfolgern Lebenstipps zu geben, wie es gut wäre zu leben. Und das Erste, was er den Menschen aufs Herz legt, ist, wie sie miteinander umgehen sollen. Gott schenkt es manches Mal, dass man ja mit unterschiedlichen Leuten zusammen ist. Und wenn dann Menschen zusammenstehen, dann kommt mir das manches Mal so vor, wie in der Zeit, als mich meine Mutter mit 4, 5 in den Kindergarten gebracht hat. In dieser Phase war das dann so, dass meine Mutter mit anderen Frauen irgendwo zusammenstand. Das könnten übrigens auch Männer sein, die an irgendeiner Maschine stehen und dann haben sie Znüni und gehen miteinander irgendwo in eine Stube und holen sich dort was zu essen und unterwegs reden sie miteinander. Und es gibt in jeder Gruppe, es gibt in jeder Straße, es gibt in jeder Familie, es gibt überall immer Menschen, an denen man sich stößt. Menschen, die nicht so sind wie eine Kugel, sondern Menschen, die eher so sind wie ein Stein, der auf dem Weg liegt. Nicht im Wasser, sondern auf dem Weg. Denn im Wasser wird der Stein umspült und irgendwann wird er rund. Das Wasser hat schleifende Wirkung. Nein, so ein Stein, der auf dem Weg liegt. Kantig, scharf. vielleicht total anders. Auf einmal stehen die Leute zusammen, so wie die Frauen, als mich meine Mutter eben immer wieder in den Kindergarten gebracht hat, bis ich den Weg alleine gefunden habe. Und es gibt immer irgendwas über irgendjemand in der Straße oder im Quartier zu reden. Jesus sagt, richtet nicht. Und ich kann mich an ein paar Gespräche von damals immer noch erinnern, wie die Frauen, so würde ich das als Christ heute sagen, über irgendjemand im Quartier gelästert haben. Wie man so richtig hineingekommen ist und auf einmal gemerkt hat, boah, der schneidet nie seinen Rasen und bei dem sieht so aus und dem sein Auto und ihre Kinder und boah, und bei denen ist immer laut und die können nie ihr Haus streichen. Also Dinge. Und irgendwann haut dann noch irgendeine Person raus und sagt, boah ey, die sollte man doch. Und schon sind wir mittendrin in diesem Text. Richtet nicht. Ganz leicht geht es auch bei uns Frommen. Gell? Wir Frommen machen das nur gepflegter. Also irgendwann die nicht gläubig sind, die haben irgendwann den Mut und gehen darüber, also entweder streichst du deine Karre oder wir bemalen die selber. Wir Christen, wir sind da diffiziler. Wir machen das so nonverbal. Wir lassen so Spitzen fallen. Jetzt, was meine ich mit Spitzen? So, also unser letzter Pastor hatte immer einen Anzug mit Krawatte an. Das sind so Spitzen. So, wie läufst du eigentlich rum, Gerd, gell? Du, hier hast 20 Franken, geh mal da und dahin und kauf dir mal ein anständiges Hemd. Jetzt kann man natürlich darüber lachen, gell, und sagen, ja, aber alles schon erlebt. Die 20 Franken waren 50 Franken, nein, sie waren sogar 100 Franken. Ich sollte mir einen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte kaufen. Vielleicht wären dann meine Predigten besser. So war die Aussage dieses Mannes, der genug Geld hatte. Also wir kommen immer wieder und immer wieder an diesen Punkt, den Jesus hier beschreibt, wo wir bewusst oder unbewusst jemanden richten. Nun, was ist der Unterschied zwischen jemanden zu richten und jemanden einen Ratschlag zu geben? Ich mache da mal zwei Beispiele. Einen guten Ratschlag zu geben ist zum Beispiel, dass bevor man auf die Bühne geht, man doch vielleicht gucken sollte, ob die Hose komplett geschlossen ist oder ob vielleicht der Reißverschluss noch etwas offen steht. Das sieht jeder, nur man selber nicht. Also ist es nicht schlecht, irgendwann mal den Ratschlag zu bekommen, guck auch, dass alles gut sitzt und dass es anständig ist. Das ist ein Ratschlag. Aber jemand zu richten bedeutet, ihn nicht so annehmen zu können, wie er ist. Ihn meinen zu müssen, also ein richtiger Christ, der vorne auf der Bühne steht, der muss auf jeden Fall eine Krawatte tragen. Der muss auf jeden Fall so und so sein. Der muss das auf jeden Fall so und so machen, weil das ist mein Maßstab, wie jemand sein muss. Und jetzt sagt Jesus, richtet nicht. Also wir verurteilen, das sollen wir nicht. Darum geht es Jesus. Dass wir nicht verurteilen. Jetzt haben wir also schon mal eine Aufgabe gekriegt. Schon mal so eine richtig heftige Hausaufgabe. Okay, jetzt dürfen wir nicht mehr verurteilen. Okay, wir dürfen uns noch so ein bisschen, ja, also man darf ja schon nur gucken, was richtig und was nicht richtig ist. Aber verurteilen, das dürfen wir jetzt nicht mehr. Oh, wo hört es jetzt auf? Und Jesus legt noch einen drauf und sagt, gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß. Jetzt kommt Jesus mit dem Nächsten und sagt, okay, also nimmer verurteilen, sondern wenn wir jetzt unterwegs sind und wir sehen da zum Beispiel einen Bettler und der sitzt da und bettelt. Das war übrigens auch letzte Woche, einfach um euch so ein bisschen reinzunehmen, was wir so im Mickey machen, Apostelgeschichte 3, wo Petrus und Johannes diesen Bettler auf dem Weg getroffen haben, wo sie in den Tempel gegangen sind. Und weshalb hat man die Bettler da hingesetzt? Die konnten ja so nicht arbeiten wie die normale Bevölkerung. Und dem Clan, also dem Familienclan, war es irgendwann mal auch zu viel, die durchzufüttern. Dass die mehr breit wie hoch werden. Also hat man die mit ihrem Bettlermantel irgendwo zentral hingesetzt, wo jeder vorbei musste. Ganz genial wird es beschrieben in Apostelgeschichte 3. Da sitzt der und da muss jeder dran vorbei, muss jeder hinein durch diesen Bogen in den Tempel. Und er hat jeden angequatscht. Ich glaube, irgendwann verliert man da auch vor sich selber die Achtung und man haut die Leute einfach an. Und Petrus war richtig keck. Also wir sollen ja, sagt Jesus, den anderen, denen es nicht so gut geht, den sollen wir geben. Das ist ihm hier wichtig an dieser Stelle, indem er sagt, hey, überlegt mal, was könnte der andere brauchen? Und wie könnte das gehen? Also das ist sein zweiter wichtiger Gedanke von Jesus, den er uns gibt. Nicht richten, sondern überfüllend geben. Also das ist der zweite Tipp. Wir sollen also nicht verurteilen, wir sollen an den Bettlern und an den Armen nicht einfach vorbeigehen, sondern ihnen helfen. Wir sollen also das, was normal in unserem Leben wäre, das sollen wir verändern. Und würde ich es jetzt dabei belassen und würde ich auf meine Uhr gucken und sagen, oh, es ist eh schon zu spät und ich muss ja eh demnächst aufhören, dann würde ich nichts anderes machen, als das, was im Alten Testament die Pharisäer, Schriftgelehrten und all die klugen Menschen im Alten Testament gemacht haben. Die haben Thesen aufgestellt und haben gesagt, so müsst ihr leben. Wer von euch schon mal in England war, da gibt's einen Park. Und in diesem Park hat jeder die Chance, eine Kiste mitzubringen, sich auf die Kiste zu stellen und irgendwelche Weisheiten, Wahrheiten und Sonderlehren rauszuhauen. Und dann bleiben die Leute stehen und die einen sagen, super, voll meine Richtung. Die anderen sagen, hey, komm, geh von deiner Kiste runter, das kannst du echt vergessen. Und so ähnlich war das in der damaligen Zeit auch. Ganz viele Lehrer, ganz viele haben sich hochgestellt und haben gesagt, so, ich verkündige das und lege diese Stelle so und so aus und das machen wir so und so. Und Jesus macht das ab Vers 37 auch. Er gibt uns auch lebensweisende Tipps, wie es besser funktionieren kann. Und ich muss Jesus also unbeschreiblich recht geben. Ja, eine Gemeinde geht kaputt, wenn, oder eine Gemeinschaft, ein Hauskreis oder was auch immer, auch eine Jungschi, geht den Bach runter, wenn wir übereinander reden und einander verurteilen. Das tötet. Und wenn wir anderen nicht helfen und nicht Gutes tun, das hilft uns auch nicht. Aber das Wichtige, das Alleroberwichtigste an diesem Punkt ist die Motivation. Weshalb machen wir was? Im deutschsprachigen Raum gibt es ja diesen Martin Luther. Und der Martin Luther, der war ein Mann, der irgendwann mal an den Punkt kam, dass er gerne in seinem Leben Gnade erfahren wollte. Nun kann man sich fragen, was ist Gnade? Gnade ist, wenn einer etwas, also eine Person, etwas wirklich falsch gemacht hat. Und das zeigt sich am besten im Alten Testament in Kain. Kain hat seinen Bruder Abel umgebracht, weil Abel hat Gnade vor Gott erfahren. Das heißt, da ist ein Guter gestorben. Einer, den Gott wirklich mögen hat. Also dessen Opfer er angenommen hat, den er als Mensch wirklich mochte. Also da war seine Liebe da. Und jetzt musste der Abel sterben, weil der Kain auf einmal gemerkt hat, Gott nimmt mein Opfer nicht an. Und zu dem Zeitpunkt galt noch nicht mal Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also es galt noch nicht mal die Einschränkung, okay, wenn einer einen umbringt, müssen nicht alle von dem Clan sterben, sondern nur einer. Das gab es noch gar nicht. Und die Menschen haben sich überlegt, die um Kain herum gelebt haben, hey, der Kain, der hat so einen guten Menschen umgebracht, was machen wir jetzt mit dem Kain? Und dann kommt Gott und sagt, keiner bringt den Kain um. Keiner. Auch wenn er das getan hat, keiner wird ihm etwas tun. Und Gott legt noch einen drauf und sagt, was passiert denn mit denen, die das versuchen? Und so schiebt Gott einen Riegel vor und sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und jetzt kommt's. Irgendwann hat mal jemand versucht, die Bibel mit Kapiteln und Versangaben so und dann noch zu unterteilen mit Überschriften einzuteilen. Und würden wir diesen Text einfach nur so nehmen, hätten wir eine Riesenlast in unserem Leben, wo Gott uns sagt, was wir tun dürfen und was nicht und was wir alles hergeben müssen und wie wir zu leben haben. Doch die Frage ist, was treibt uns an, das Gute, was Jesus in unser Leben hineinlegt, umzusetzen? Und da sagt Jesus ein paar Verse weiter vorn, Vers 32, und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr erwartet, denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Da kommt etwas raus, wo Jesus zeigt, untereinander in der Lästergruppe, da verstehen wir uns gut. Und wenn man reich ist, ist es ganz einfach, viel zu geben. Jetzt sagt Jesus, Liebe im normalen Umfeld ist nichts Besonderes. Und genau deswegen hat Jesus etwas Besonderes gemacht. Er ist gekommen und hat alle Menschen geliebt. Er hat nicht nur die geliebt, die man ganz leicht liebt. Ein Freund von mir hat mal folgenden Spruch geprägt: Es gibt so drei Typen, wie wir Menschen lieben und wie geliebt werden kann. Wir lieben die, die wir sowieso gerne haben. Wir lieben den Partner, den wir unwahrscheinlich gerne lieben. Und dann gibt es eben noch Menschen, die liebt nur Jesus. Und jetzt kommt Jesus und sagt: Nee, ich möchte dich gerne mit meiner göttlichen Liebe durchfluten. Ich möchte dir gerne meine Liebe in dein Herz legen. Das sagt Jesus im Vorfeld, bevor er das sagt. Ich möchte gerne meine Liebe in euch hineinlegen. Vers 35, vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. Diese Liebe von Jesus überwindet solche Grenzen und solche Grenzen. Nicht nur Reiche können Arme helfen und man kann sich nicht nur gut verstehen in einer Clique, wo man sich eh gut versteht und lästert, sondern Jesus hat es uns vorgelebt, dass seine Liebe alle Menschen angenommen hat. Und in dem Moment, wo seine Liebe in uns kommt, sind wir überhaupt erst fähig und befähigt von Jesus, dass wir seine Maßstäbe ansatzweise leben können, dass wir seine Vergebung in unserem Leben annehmen können. Das bedeutet also, wenn wir verstehen wollen, wie wir überhaupt das umsetzen können, was Jesus uns hier ans Herz legt, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen, dann geht es nur, wenn seine Liebe in unserem Leben ist. Wenn wir das aus unserem eigenen Herzen machen wollen, werden wir scheitern. Und wenn wir seine Liebe nicht in unser Leben hineinlassen, dann ist es wie Wasser. Und das habe ich letzten Samstag erlebt, dann ist es wie Wasser, wo ganz lang stinkt. Also wer sich fragt, wer hat diesen Brunnen da draußen leer geschöpft, das war ich. Und das habe ich gemacht, weil dieses Wasser nicht quellfrisch war, sondern so ganz komisch eklig grün. Das war so richtig wüst abstoßend grün, dieses Wasser. Und so wird Liebe, so wird unser Herz, wenn es einfach nur steht und wenn es nicht von Jesus bewegt werden darf. Das heißt, wenn seine Liebe nicht weitergegeben werden darf oder wenn seine Liebe nicht in unser Herz kommen darf. In dem Moment werden wir so, wie das Jesus aufzeigt. Und er bringt es auf den Punkt, indem er ein grandioses Beispiel zitiert, indem er sagt: Menschen, die diese Liebe nicht in sich haben, sind wie Menschen, die meinen, andere verbessern zu müssen, obwohl in ihrem Leben selber sehr viel falsch ist. Aber sie sehen das nicht, was in ihrem Leben drin ist, sondern sie sehen nur den Splitter bei den anderen. Lieblose Menschen sind Menschen, die nur andere kritisieren, aber sich selber nicht von Jesus verändern lassen. Und das Wichtigste, was Jesus in unserem Leben verändern möchte, ist, dass er unser Herz durchfluten will mit seiner vergebenden Liebe. Dass unser Herz klar und rein ist. Dass es so ist wie frisches Quellwasser, wo man gedankenlos trinken kann. Wo man sich nicht überlegen muss, oh, hey, brauche ich da jetzt noch irgend so eine Spezialpille, wo das Wasser auch wirklich reinmacht? Nee. Wenn Gottes Liebe in unser Herz kommt, dann verändert sie unser Herz so, dass wir anders leben werden. Gott gewollt, Jesus gewollt leben werden, wie das Jesus hier aufzeigt. Und das wünsche ich uns, dass wir nicht seine Gebote leben, sondern dass unser Antrieb seine Liebe ist, so zu werden wie er. Er hat es gelebt. Er zeigt uns das in seinem Wort, in der Bibel, dass er zu den Armen gegangen ist und ihnen geholfen hat, ihnen das Wichtigste gegeben hat, was es wirklich gibt. Was hat Petrus zu diesem Bettler in Apostelgeschichte 3 gesagt? Kohle habe ich nicht, also Geld, Tiritari, viele Fränkli, das habe ich alles nicht. Aber ich möchte dir gerne was geben, was von Herzen kommt. Ich kann dich heilen und das will ich hiermit tun. Und so hat er ihn, diesen lahmen Mann, in Apostelgeschichte 3 hat er ihn geheilt und der war einfach nur glücklich. Der ist gehüpft, Wahnsinn, wie ein junges Reh, wie so ein Fohlen, wo über die Wiese eigentlich nicht trabt, sondern springt, hüpft, alle Viere von sich haut. Er hat das Richtige gekriegt von Jesus. Und das darf unser Gebet sein. Was ist das Richtige für unseren Nächsten? Ihm zu geben, zu sagen, ihm zu tun. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wie weit geht dann der Text zurück? Dann gehört untrennbar diese Verse davor dazu, eigentlich noch ganz viel mehr, wo Jesus uns beschreibt, wie das mit seiner Liebe ist. Und das wünsche ich uns, dass unser Motor für das, was wir anderen geben, was wir anderen sagen, wie wir mit anderen leben, dass das seine Liebe in unserem Herz ist. In dem Moment, wo das unser Antrieb ist, in dem Moment, wo wir auf Menschen zugehen, werden die anderen spüren, dass uns das antreibt. Und dann ist es eine andere Motivation, was wir jemand geben oder nicht und wie wir mit ihm umgehen oder nicht. Es lohnt sich also, und damit klappe ich meine Bibel zu, es lohnt sich also, das Drumherum in der Bibel zu lesen. Das Drumherum in der Bibel anzuschauen und zu sehen, genau das treibt mich an. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Heiland, danke, dass du uns heute Morgen, dass du mir auch ganz persönlich in der Vorbereitung gezeigt hast, wie wichtig das ist, nicht Gesetze aus dem Gesetz zu leben, sondern die richtige Motivation von dir zu haben. Danke für deine unendliche Liebe, die du in unser Herz hineinlegen kannst. Danke für das, was du uns vorgelebt hast. Und ich bitte dich einfach darum, mach uns das wichtig, wenn wir mit anderen reden, vielleicht auch unangenehme Gespräche führen, dass wir das nicht aus uns selber machen, sondern mit dir. Amen.